Menschen zu uns in die Seelsorge kommen, dann liegen Nöte vor, oft mit Schuld verbunden, entweder mit eigener oder mit fremder. Darum ist in vielen seelsorgerlichen Gesprächen die Vergebung die Mitte der Seelsorge, der Dreh- und Angelpunkt. Es soll also heute um den großen Bereich der Seelsorge gehen, wo Schuld und Sünde mit im Spiel sind. Hier heißt Seelsorge, dem anderen zu helfen, durch Vergebung zu leben oder wiederzuleben. Zwei Bereiche sollen uns dabei näher beschäftigen. Einmal die Beichte, da geht es um das Bekennen der Schuld und um zugesprochene Vergebung. Und zum anderen die Bewältigung von Nöten, die vor allem durch fremde Schuld entstanden sind, aber dann auch mit eigenem schuldhaften Reagieren und Verhalten einhergehen. Es geht heute um echte Sünde, also echte Verstöße gegen Gottes Wort und Willen und damit dann auch um echte Schuldgefühle im Gegensatz zu den falschen Schuldgefühlen, um die es in der letzten Sendung dieses Seminars ging. Fangen wir mit der Beichte an. Was heißt Beichten eigentlich? Das Wort Beichten kommt aus dem althochdeutschen Bijahn und bedeutet so viel wie bejahen, aussagen, bekennen.
Beichte meint das offene Bekennen der Fehltritte, der Schuld, durch das man Vergebung und Heilung der Seele erfährt.
In der Beichte vor Gott und gegebenenfalls vor einem Seelsorger wird die Sünde im Namen Jesu entmachtet. Insofern ist Beichte notwendig, weil sie die Not, die die Sünde bereitet, wendet. Um das Geschehen und die Notwendigkeit der Beichte deutlich zu machen, möchte ich auf den 32. Psalm, der von David stammt, näher eingehen und die einzelnen Verse mit Ihnen betrachten.
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist.
In diesen beiden Versen beschreibt David das Wesen der Sünde, aber auch das Wesen der Vergebung. Jeweils mit drei Begriffen verdeutlicht er dies. So besteht das Wesen der Sünde erstens aus den Übertretungen, also der Auflehnung gegen Gottes Willen, zweitens aus der Sünde, also dem Abirren oder Irregehen von Gottes Wegen, und drittens aus der Schuld, also der Folge aus der gottfeindlichen Gesinnung.
Sünde ist also nicht nur eine moralische Entgleisung, sondern blockiert und zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Sünde drückt eine Beziehungsstörung zu Gott und auch Menschen aus, die durch Ungehorsam Gott und seinem Wort gegenüber entstanden ist.
Aus dieser Schuldverhaftung kann sich kein Mensch selber befreien. Demgegenüber stellt David das Wesen der Vergebung dar. Erstens, Gott vergibt die Übertretungen. Zweitens, Gott bedeckt die Sünde. Und drittens, Gott rechnet die Schuld nicht an. Es geht also bei der Vergebung, und das sind die Auswirkungen, um Reinigung des Gewissens, um Befreiung von Lasten und um Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott, die eben durch die Sünde zerstört war. Vergeben, bedecken, nicht anrechnen. Wer das für sich erfahren hat, der ist ein seliger Mensch. Über dem steht das Wohl dem Menschen, wie es dieser Psalm sagt. Die Beziehungsstörung ist damit aufgehoben. Nun wollen wir uns Davids Leben genauer ansehen, und zwar in Bezug auf Sünde, Beichte und Vergebung.
Die Sünde will im Geheimen bleiben.
Wir kennen die Geschichte. David begeht Ehebruch und um die Tat zu vertuschen, greift er auch noch zum Mord. Sünde will geheim bleiben. Keiner soll es sehen oder merken. Sünde will man für sich behalten, sie soll nicht ans Licht kommen. So greift Sünde auch oft zu anderen Mitteln. Mord ist das Letzte, aber Lüge finden wir allemal. Sünde macht darum auch vielfach einsam und führt zur Heuchelei. Nicht immer ist die Sünde so offensichtlich wie hier, aber bei vielen Problemen steht sie im Hintergrund. Das heißt für die Seelsorge, ich muss damit rechnen, dass hinter vielen Problemen offene oder verborgene Schuld steckt, eigene und oder fremde, gerade wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht.
Die Sünde kann zu körperlicher Schwäche führen.
Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird.
Bei David treten psychosomatische Störungen auf. Wo Sünde nicht bekannt und vergeben wird, kann sie bis zu schmerzvollen Folgen führen. Der innere Kampf gegen Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit und das Verdrängen kann einen so mitnehmen, dass die leibliche Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen wird. Die innere Anklage des Gewissens hat David den Frieden geraubt und ein friedloser Mensch wird elend und krank. Neben der Selbstanklage kommt dann auch noch die Erfahrung der Unentrinnbarkeit vor Gott, wie sie im 139. Psalm beschrieben wird. Gott selber widersteht dem Menschen, der sündigt und der seine Schuld verschweigen will. Aber er geht ihm auch nach. Das macht die Hand Gottes deutlich. Gott schickt den Propheten Nathan zu David. Viele, aber nicht alle psychischen oder psychosomatischen Störungen gehen auf Schuld zurück. Der Seelsorger steht damit manchmal in derselben Funktion wie Nathan. Er muss Schuld aufdecken, wenn das der Fall ist.
Die Sünde wird aufgedeckt.
Es gibt kein Entweichen. Die Sünde wird aufgedeckt, auch wenn dies oft erst nach Jahren geschieht, zum Beispiel bei Kriegsverbrechen oder Abtreibungen. Gott deckt bei David durch Nathan, also durch einen Menschen, die Schuld auf. Er zeigt ihm das Gericht über die Sünde, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit der Umkehr und Vergebung. Manchmal ist es wichtig und notwendig, dass ein anderer, zum Beispiel der Seelsorger, Sünde aufdeckt, weil sie der betreffenden Person nicht mehr bewusst ist oder nicht mehr von ihr ernst genommen wird.
Die Sünde wird bekannt.
Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhielte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen.
David lässt sich überführen. Er bekennt vor Gott durch einen Menschen seine Sünde. Dieses Bekenntnis ist ein Willensentschluss. Ich muss das wollen. Die Wende kommt durch die Beichte. Das ist echtes Aufdecken der Schuld. Alles Versteckspiel vor Gott hört auf. Schuld im zwischenmenschlichen Bereich muss auch immer als Sünde vor Gott erkannt werden. Denn was ich dem anderen antue, das tue ich immer auch Gott an. Aber der Seelsorger darf den anderen nicht zum Bekennen zwingen oder überreden. Das Bekennen muss aus dem Herzen kommen und aufrichtig sein. Ist das noch nicht der Fall, sollte das Gespräch zunächst abgebrochen werden. Man sollte warten, bis die Zeit reif ist.
Die Sünde wird vergeben.
Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
Wo ein echtes Bekennen der Schuld vorliegt, da gibt es auch echte Vergebung der Schuld. Spurgeon sagte diesbezüglich einmal:
Nur wer seine Sünde nicht mehr bedeckt, darf erfahren, dass Gott sie bedeckt.
Sündenvergebung ist seelsorgerlicher Dienst aneinander. Nun kann es sein wie bei David, dass die Folgen der Sünde bleiben. Die muss er tragen. Aber er selbst ist wieder voll in die Gnade und in die Gemeinschaft mit Gott eingesetzt. Gott vergibt Sünde, wenn sie ehrlich und aufrichtig bekannt wird. Diese Vergebung darf der Seelsorger stellvertretend dann zusprechen. Aber mit der Vergebung müssen nicht unbedingt auch die Probleme gelöst sein, beziehungsweise die Folgen davon. Diese müssen manchmal getragen werden, brauchen aber nicht mehr belasten. Es kann aber auch sein, dass die Folgen der Sünde durch die weiterführende Seelsorge aufgearbeitet werden können.
Die Sünde wird überwunden, und zwar durch die Nachfolge.
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten.
Zur Vergebung gehören Sünde bekennen und Sünde lassen. Hierbei will Gott helfen, indem er zusichert:
Ich will dich unterweisen, ich will dir den Weg zeigen, ich will dich mit meinen Augen leiten.
Wo also Vergebung der Sünde ist, da ist auch Frieden mit Gott. Die wiederhergestellte Gemeinschaft mit Gott soll und darf sich nun darin auswirken, dass man sich Tag für Tag in seinem Leben der Leitung und Führung Gottes unterstellt. Es gibt einmalige Sünden, die durch Beichte und Vergebung aus der Welt geräumt werden. Es gibt aber auch sündige Gewohnheiten und Wesenszüge, die in der Seelsorge weiter angegangen werden müssen. Die Beichte ist der Anfang eines neuen Lebensabschnittes, dann aber müssen Nachfolge und Heiligung folgen, damit sich das Verhalten und die Gesinnung ändern können.
Die überwundene Sünde führt zur Freude.
Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet, alle ihr Frommen.
Hier schließt sich wieder der Kreis. Das Wohl dem Menschen am Anfang dieses Psalms verbindet sich mit der Freude an Gott und in der Gemeinschaft untereinander. Seelsorge will zur Freude führen, zur Freude an Gott über die empfangene Vergebung. Freude heißt dann durch Vergebung leben. Dieser Psalm und das Leben David zeigen, dass Beichte wirklich notwendig, also notwendend sein kann. Erst die Beichte hat David aus seiner Not herausgebracht, und zwar die Beichte vor Gott und vor einem Menschen. Wie ist das aber nun heute? Muss man auch vor Menschen beichten? Ich habe einmal ein Zitat gelesen, das sehr hilfreich sein kann. Da hieß es:
Keiner muss beichten. Jeder darf beichten. Einige sollten beichten.
Die Beichte vor Gott, das Bekennen meiner Schuld vor ihm, muss sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber vor Menschen beichten ist kein Muss und darf auch kein Zwang sein. Das muss aus dem Herzen kommen und auch wirklich gewollt sein. Wann kann also Beichten hilfreich sein?
Wenn man von einer sündigen Gewohnheit allein nicht loskommt. Man kann die Sache immer und immer wieder vor Gott bekannt haben, auch die Vergebung erhalten haben und kommt dennoch nicht davon los. Oder wenn man früher okkult belastet war, dies auch Gott bekannt hat, die Vergebung bekam, nun aber immer wieder schwere Anfechtungen kommen. Da ist die Vergebung durch einen anderen Menschen im Auftrag Gottes sehr hilfreich.
Natürlich, und das will ich hier auch sagen, ist die Beichte kein Allheilmittel. Doch die Bibel und die persönlichen Erfahrungen vieler Christen zeigen, dass durch die Beichte Sieg über die Sünde und Befreiung von Gebundenheiten erlebt werden können. Warum fällt es aber so vielen Menschen schwer zu beichten? Ich glaube, dass das im Großen und Ganzen an zwei Punkten liegt.
Erstens, viele scheuen sich ihr Innerstes und damit auch das persönliche Versagen vor anderen zu offenbaren und damit das Gesicht zu verlieren. Zweitens, es ist ein Interesse des Satans, dem Gläubigen eine Quelle zu verschütten, die im Inneren Frieden, Freude und Sieg über die Sünde bringen kann.
Kommen wir nun zu dem zweiten Bereich. Hier geht es unter anderem auch um eigene, vor allem aber um fremde Schuld, die in unserem Leben Nöte verursacht hat und bewältigt werden muss. Nicht wenige Menschen in unseren Tagen, so zeigt die seelsorgerliche Erfahrung, sind innerlich heilungsbedürftig. Viele sind seelisch angeschlagen oder sogar krank, beziehungsweise haben die Sehnsucht nach einem heilen Leben. Aber auch kleinere Probleme und Nöte bedürfen der Heilung. Das trifft ebenso für viele Christen in der Gemeinde Jesu zu. Wir wissen, dass krankmachende Elemente in Geist, Seele und Leib einbrechen können. Doch genauso gut will Gott seine heilenden Kräfte auch dort wirksam werden lassen. Innere Heilung macht frei von festsitzenden Gefühlen der Enttäuschung und Bitterkeit, des Verachtetseins und des Selbstmitleids. Innere Heilung arbeitet die quälenden Erinnerungen auf. Innere Heilung bedeutet durch Vergebung leben. Es gibt in unserem Leben Situationen, Erfahrungen und Erlebnisse, durch die wir verletzt worden sind.
Es gibt Worte, die uns wie Messerstiche trafen. Es gibt verletzende Handlungen. Es gibt Erinnerungen an die Kindheit, die einen nicht zur Ruhe kommen lassen. Ich denke jetzt vor allem an seelischen, körperlichen oder sexuellen Missbrauch. Es gibt Fehlverhalten der Eltern in der Erziehung. Es gibt nie bereinigte Spannungen im Leben von Familien und manche nie bereinigte Spannungen reichen ein, zwei Generationen zurück. Es gibt falsche Weichenstellungen, die einen im Leben immer in Schlangenlinien laufen lassen. Es gibt seelische Verletzungen, die einem manchmal die liebsten Menschen zugefügt haben, ja sogar die frömmsten Schwestern und Brüder in der Gemeinde. Es gibt Gemeinheiten, die das Miteinander schwer machen.
All diese Dinge lassen kaum eine Chance, dass sich das Leben entfalten kann. Manche Verletzungen und Verwundungen der Seele sitzen so tief, dass Betroffene nur noch eine Flucht in die Sucht sehen können, um mit diesen inneren Zuständen fertig zu werden. Manche dieser Verwundungen der Seele blockieren das Leben und auch den Glauben, bei vielen sogar schon über Jahre und Jahrzehnte. Denn Schuld, Angst, Sorgen, Neid, Eifersucht, Bitterkeit, Groll, Hass, Minderwertigkeitsgefühle und Selbstanklagen lassen einen krank werden. Solche Wunden der Seele können von außen und von innen geschlagen werden. Von außen, damit meine ich unter anderem von anderen Menschen, von Eltern, Verwandten, Geschwistern, Kindern, Lehrern, Ausbildern, aber auch von Brüdern und Schwestern aus der Gemeinde Jesu. Menschen können das Leben negativ beeinflussen. Menschen können an uns schuldig werden. Und nichts kann einen schlimmer verletzen als ein anderer Mensch. Aber nicht nur andere können einem Wunden schlagen, man kann es selbst auch. Damit meine ich, wie ein Mensch auf das reagiert, was er erlebt hat, wie er sich selber dadurch sieht und sein Leben gestaltet. So haben solche Wunden Auswirkungen auf unser tägliches Verhalten.
Misstrauen zum Beispiel erwächst aus der Angst vor der Entdeckung der eigenen tatsächlichen Persönlichkeit. Ich misstraue dem anderen, weil ich mir misstraue. Aus Enttäuschung erwächst die Angst, wieder enttäuscht zu werden, also ebenfalls Misstrauen. Wer unter einem Mangel an Liebe aufgewachsen ist, leidet an einer Bindungsschwäche, das heißt, er ist kaum in der Lage, eine stabile und für beide wohltuende Partnerschaft aufzubauen und zu erhalten. Hier haben zum Beispiel viele Eheprobleme ihre Wurzel. Hier liegt auch vielfach die Ursache der Einsamkeit. Wer ohne Bestätigung seines Wertes, ohne Anerkennung aufwächst, der holt sich diese Bestätigung später vielleicht in Angeberei und großem Getue. Oder er rächt sich dafür, indem er hasst, schlägt und stiehlt. Oder aber er bleibt im Zweifel an sich und kann sich nicht entfalten, weil das Gefühl der Minderwertigkeit ihn plagt. Hier finden wir häufig Ursachen für Depressionen. Wer sich nicht vom Elternhaus lösen konnte, vielleicht aus falsch verstandener Liebe und Sorge der Eltern oder den Eltern gegenüber, der wird gehemmt sein, weil er seine Eltern stets mitnimmt in seine Gefühle und Entscheidungen, selbst wenn die Eltern schon gestorben sind. Versuche der Selbstständigkeit bestrafen viele dann an sich selbst mit Schuldgefühlen.
Hinzu kommen die Wunden, die durch eigene Schuld verursacht sind. Die Seele kann also durch viele Dinge krank werden.
Durch das Verhalten anderer Menschen, durch eigenes falsches Verhalten oder Reagieren, durch eigene und fremde Schuld, aber auch durch organische Erkrankungen.
Der Mensch ist also oft Opfer und Täter zugleich. Opfer durch das, was andere ihm angetan haben, Täter durch seine Reaktionen auf die Verletzungen des anderen. Grundbedingung aller inneren Heilung ist die Vergebung, und zwar zunächst einmal die Vergebung Gottes. Dies durch die Versöhnungstat Jesu am Kreuz ein für allemal geschehen. Somit ist Gottes Vergebung zum einen bedingungslos und zum anderen von vornherein. Erst aus der heilen Beziehung zu Gott heraus kann dann auch die innere Heilung, die Heilung der Seele erfolgen. Das heißt auch das Heilwerden der Gefühle und Erinnerungen, der Verletzungen und Verwundungen, die uns andere Menschen zugefügt haben. Die selbstempfangene Vergebung der Schuld macht uns dann auch fähig, anderen Menschen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vergebung heißt, es ist alles erledigt, du bist frei von Schuld. Auch unsere Vergebung muss bedingungslos und von vornherein sein. Diese Vergebung muss ich gewähren, auch wenn mich der andere nicht darum bittet. Unter diese Vergebung fallen eben auch all die Dinge aus der Kindheit, wo man durch andere Menschen falsch geprägt wurde und nun sein Leben lang bis heute darunter leidet, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, in der Beziehung zu sich selbst, in der Beziehung zu Gott. Dass dies besonders wichtig ist, macht Jesus im Vaterunser deutlich, wenn er uns lehrt zu beten
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Ich möchte jetzt auch an die Geschichte vom Schalksknecht erinnern, Matthäus 18, in der uns der Ernst der Vergebung noch einmal besonders deutlich gemacht wird. Wer nicht vergibt, wird nicht errettet. Vergebung verändert nicht nur den anderen, sondern vor allem einen selbst und die Einstellung dem anderen gegenüber. Wenn man jemandem nicht vergeben kann oder will, dann wird der andere zum Blitzableiter für die eigenen negativen Gefühle. Die Bibel spricht hier von einer bitteren Wurzel. Bitterkeit, Groll, Hass werden dann zum Mittelpunkt des Lebens. Ja, man lebt förmlich vom Groll, von der Bitterkeit. Wer dagegen vergibt, der verzichtet auf Rache und Genugtuung. Nur bei dem, der wirklich von Herzen vergibt, kehrt der Friede Gottes in sein Herz ein. Vergebung ist ein bewusster Willensakt und ein Schritt des Gehorsams Gott gegenüber. Vergebung darf darum auch keine Gefühlssache sein, denn egal wie ich fühle, Gott will, dass auch wir den Menschen vergeben, die er nun schuldig geworden sind. Darum darf uns beim Vergeben nie das Gefühl bestimmen. Nun ist es aber auch wichtig, nicht nur dem anderen zu vergeben, sondern auch sich selbst. Und gerade das fällt manchem so schwer. So höre ich denn im Gespräch:
Genau das und das kann ich mir nicht verzeihen. Wie konnte mir das nur passieren?
Häufig finden wir solche Aussagen bei Menschen, die sehr leistungsbezogen sind, bei Menschen, die zum Perfektionismus neigen, bei Menschen, die sehr ehrgeizig und stolz sind. Wer so denkt, der macht zweierlei deutlich.
Er sieht Schuld als etwas Wesensfremdes in seinem Leben an. Ein solcher Mensch ist sich selbst gegenüber noch nicht ganz ehrlich geworden. Ich bin als Mensch, auch als Christ, noch zu allem in der Lage. Ich bin darum nicht besser oder schlechter als andere. Und er glaubt nicht, dass Jesu Opfer dafür ausreicht. Das ist aber purer Unglaube. Jesus Christus ist auch dafür gestorben.
Heilung geschieht aber auch hier nur durch Vergebung.
Wichtig, für die Verletzungen, die andere ihnen zugefügt haben, können sie nichts. Aber für ihr Verhalten, für ihr Reagieren sind sie selbst verantwortlich, zumindest ab jetzt, für den Rest ihres Lebens.
Für die Seelsorge gilt, wenn Schuld im Spiel ist, eigene und oder fremde, dann ist immer die Vergebung das Ziel und schafft erst die innere Heilung. Was ist aber zu tun, wenn jemand nicht vergeben kann oder will, der zu uns in die Seelsorge kommt? Vielleicht, weil die Schuld, die ihm angetan wurde, so tief ging und so verletzend war. Was dann? Man darf keinen zum Vergeben zwingen. Hier brauchen wir als Seelsorger viel, viel Geduld. und trotzdem sage ich dem anderen, nicht unbedingt beim ersten Gespräch, was das Ziel ist, wohin wir in der Seelsorge kommen müssen, nämlich zur Vergebung. Aber ich sage auch, das können Sie jetzt vielleicht noch nicht. Ich verlange es nicht, aber der Weg geht dahin. Wie kann nun der Weg dahin aussehen? Ich möchte hier 4 Schritte nennen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Das gilt auch für Menschen, die uns verletzt haben und bereits verstorben sind. Erstens, bitten Sie eine Zeit lang Gott darum, dass er dem anderen vergibt. Zweitens, bitten Sie Gott dann darum, dass er Ihnen die Kraft gibt, dem anderen zu vergeben. Drittens, versuchen Sie anschließend, den anderen, wenn er noch lebt, zu segnen. Wünschen Sie ihm Gutes. Und viertens, wenn die Zeit jetzt reif ist, vergeben Sie dem anderen ganz bewusst und willentlich von ganzem Herzen. Sicher werden dann später immer wieder einmal Anfechtungen kommen, aber dann dürfen Sie sich sagen, Gott hat ihm das vergeben und ich auch. Es soll jetzt ruhen. Wie gesagt, dieser Prozess kann lange dauern, da brauchen wir viel Geduld und viel Gebet. Ein weiteres Beispiel: Eheprobleme. Da kann über viele Jahre hinweg einiges schiefgelaufen sein. Man hat sich in dieser Zeit auch gegenseitig viele Verletzungen zugefügt. Bitterkeit und Groll können das Herz erfüllen. Auch hier muss zunächst die Vergebung und dann die Versöhnung das Ziel sein. Vergeben kann ein Einzelner. Zur Versöhnung müssen beide bereit sein. Auch das kann wiederum ein längerer Weg sein. Meine Erfahrung ist, dass in der Regel bei zwischenmenschlichen Konflikten immer auch oder schon vorher in der Beziehung zu Gott etwas nicht in Ordnung ist, zumindest bei einem der Partner. Darum sollte sich jeder Partner zunächst einmal vor Gott wiederfinden und seine Beziehung zu ihm ordnen. Wie stehe ich zu seinem Wort und Willen? Gerade zu dem, was er über Ehe und Vergebung sagt. Wie ernst nehme ich sein Wort für meine Ehe? Will ich mich ihm unterordnen? Damit sind natürlich die Probleme nicht gelöst, aber der Grund zur Aufarbeitung ist gelegt. Danach müssen die einzelnen Bereiche angegangen werden, bis hin zur Vergebung und zur Versöhnung. Das geht aber nur, wenn beide Partner es auch wollen. Auch hier brauchen wir viel Fingerspitzengefühl und oftmals auch einen langen Atem. Durch Vergebung leben heißt befreit leben.